Ich finde es trotzdem gut, dass so viele Leute hier sind. Weiß nicht, ob ihr alle keine Fußballfans seid oder. Ich darf gar nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich bin irgendwann ins Bett gegangen. Mir wird das zu lang. Vielleicht habe ich auch schon vorhergesehen, was rauskommt. Gut, also. Wir haben uns die letzten beiden Male mit Menschenfurcht beschäftigt. Wir haben gesehen, wie Menschen so eine hohe Position einnehmen können in unserem Leben, dass sie zu viel Ehre bekommen. Das ist nicht nur falsch, sondern das ist eine Position, die nur Gott innehat. Wir haben eben von Gott gesungen, dir soll alle Ehre gehören. Du sitzt auf dem Thron und da soll er auch hin. Ja? Und wenn Menschen diese Position einnehmen in unserem Leben, dann ist was falsch. Und wir haben das kann man sowohl positiv sehen als auch negativ, aber wenn Menschen diese Position innehaben, die eigentlich nur Gott innehaben soll, was uns oftmals auch in so eine innere Versklavung reinführen kann, dann bezeichnet das die Bibel mit Recht als eine Art von Götzendienst. Ja, also Götzendienst in einer modernen Form. Und wir haben über viele Dinge geredet und ich habe viele gute Resonanzen auch gehört, wo Menschen echt Dinge mit Dingen gekappt haben und Dinge aufgegeben haben und echt auch dran sind in einem Prozess. Vor 4 Wochen haben wir uns auch noch eine Art von Götzendienst angeschaut und das war das Thema Religion. Also wenn nicht mehr der Glaube an Gott im Mittelpunkt steht, sondern die Art zu glauben, ja, wie ich glaube, wie ich meinen Glauben lebe, da haben wir ausführlich auch drüber gesprochen. Heute kommen wir zu einer weiteren Form des Götzendienstes und also ganz ehrlich, ich war selbst überrascht, wie das so richtig in einer Linie drin steht und schlagt mal auf, Lukas Kapitel 12, Lukas Kapitel 12 und da werden wir einen Mann kennenlernen, der sein Fundament darauf gebaut hat und den Jesus als Narr bezeichnet. Deswegen habe ich das Thema auch im Vorfeld schon mal als reich und dumm angegeben. Ich fand das nachher gar nicht so gutes Thema, ich wollte es auch schon wieder ändern, aber ich habe nämlich mal gegoogelt, ja, ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendwie ein Video zu dem Thema. Und das erste Video, das da erschienen ist, ich habe jetzt einfach mal die Freiheit genommen, euch das mal mitzubringen. Das ist anscheinend von einer ganz berühmten Frau. Da gibt es eine Doku, die läuft auf irgendeinem Sender. Und schaut mal, was sie zum Thema Religion sagt. Das lief unter Reich und Dumm, ja, das war überschrieben. Was sie zum Thema Religion sagt, passt so ein bisschen zu unserer Thematik, ja.
Ich bin halt gläubig. Punkt. Hat ja auch jeder, also zur Religion muss ja jeder selbst stehen, wie er will. Es gibt Moslems, es gibt ja Katholiken, Evangelisten, es gibt ja alles. Es gibt Israelis, alles. Es gibt Israelis.
So als kleine Einlage, ja, zum Schmunzeln, war das Thema Religion, also jemand, der was zum Thema Religion sagt oder Religiosität. Und ja, die Frage ist natürlich, was hat das Ganze mit unserem Thema zu tun? Vielleicht können wir das Licht wieder anmachen. Und ich lese euch jetzt mal einen Text vor von einer Person, die Jesus tatsächlich als dumm bezeichnet. Ja, also ich spreche jetzt nicht von Frau Geis, ja. Aber die Jesus tatsächlich als dumm bezeichnet, eine Person, und die noch zumal reich war. Und das ist eine interessante Geschichte, denn ich glaube, diese Geschichte wird häufig auch falsch ausgelegt und falsch interpretiert. Und ich möchte euch das mal vorlesen, Lukas Kapitel 12, ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu Jesus: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Jesus sprach aber zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht oder Habgier. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Interessante Geschichte, haben viele von uns auch schon gehört. Zuerst mal, wir sehen hier ein ganz nachvollziehbares Anliegen. Wir haben hier am Anfang einen Mann stehen, der kommt zu Jesus und der sagt, ich werde ungerecht behandelt. Ja, offensichtlich hat sein Bruder, da wurde das Erbe ausgeteilt und er ist leer ausgegangen. Das ist ja eine ungerechte Geschichte, oder? Also einfach was Nachvollziehbares. Und jetzt sagt Jesus aber was? Im Vers 14, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Wisst ihr was, ganz ehrlich, ich bin so froh, dass das da steht. Denn sonst würden wahrscheinlich scharenweise Leute zum Pastor kommen und der müsste irgendwelche Erbsachen da schlichten. Ist auch schon vorgekommen. Ja. Da kamen Leute auf mich zu und ich meine, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Da gibt es viel bessere Spezialisten. Hier gibt es Juristen unter euch und hochgradige Akademiker, die all solche Fälle lösen könnten. Und irgendwie ist manchmal das Ding da, der Pastor, der kann das doch irgendwie lösen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so froh, dass Jesus das hier gesagt hat. Ja, ich kann immer auf Jesus verweisen und kann sagen, Jesus, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Ja, da bin ich echt froh. Jesus sagt, aber nicht nur, das ist nicht mein Business, sondern Jesus, das wissen wir mittlerweile, er provoziert wieder. Denn er stellt einfach mal das Motiv dieses Menschen in Frage. Wie gesagt, ein absolut nachvollziehbares Anliegen. Ich glaube nicht, dass wir der Putzlappen der Nation sind, ja, dass wir alles über uns ergehen lassen sollen. Aber Jesus hinterfragt diese Person einfach mal, aus welchem Motiv kommst du zu mir? Ja, eine ganz ehrliche Frage. Was ist der Grund, dass du Rechtshilfe von mir suchst oder überhaupt willst? Und das ist der Grund dieser Geschichte. Der Grund dieser Geschichte ist nicht zu sagen, wir sollen immer den Kürzeren ziehen. Es geht hier nichts um Erbteilung oder sonstiges Thema, sondern es geht einfach darum, um die Frage nach deinem Motiv im Leben. Und tatsächlich, so wie wir das jetzt schon sehen in der Thematik, es geht hier unter anderem um Kohle, um Geld. Und da ist es ganz wichtig, dass wir nachfragen. Jesus fragt hier, oder Jesus sagt hier im Vers 'Woraus besteht dein Leben?' Eigentlich ist das die Frage, die er diesem Menschen stellt. Worauf besteht dein Leben? Woraus oder worauf besteht dein Leben? Die Frage nach dem Motiv, die ist entscheidend. Das ist ganz wichtig. Und zwar, im Vers 15 heißt es, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, da kommt's, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe und nicht aus deinem Handy, was gerade klingelt. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist ein Schlüsselsatz in dem Ganzen drin. Woraus besteht dein Leben? Worauf beruht dein Leben? Und genau über ein Thema Menschenfurcht, das uns in der Berufung ausbremst, gibt es noch ein weiteres Thema, was dich in der Berufung ausbremst. Und das ist komisch. Das ist das Thema Geld und Besitz. Obwohl wir meinen, das ist wichtig, um überhaupt in der Berufung vorwärts zu kommen, um uns Dinge leisten zu können, um Dinge tun zu können, um das uns freisetzt. Das ist unser Denken, ja? Geld setzt uns frei, Besitz setzt uns frei, damit wir den Rücken frei haben, um Dinge zu tun, um uns Dinge leisten zu können. Aber Jesus sagt, es ist eigentlich genau umgekehrt der Fall. Diese Dinge, die setzen uns nicht frei, diese Dinge halten uns gefangen. Genau wie die Menschenfurcht, nämlich wenn diese Dinge am Thron sitzen. Da haben wir wieder dieses Beispiel vom Thron. Denn Habsucht oder Habgier ist wie Menschenfurcht eine Art von Götzendienst. Warum? Weil diese Habgier oder Geld regiert die Welt, kennt man ja den Spruch. Wenn Geld auf dem Thron meines Lebens sitzt, Besitz, wenn darin meine Identität liegt oder wie Jesus das sagt, wenn darauf mein Leben fußt, ja, wenn das mein Thron ist, dann ist das Götzendienst. Der Beweis dafür, den finden wir im Kolosser 3, Vers 5, da steht, Habgier ist Götzendienst. Oder im Epheser 5, Vers 5 steht, Habsüchtige sind Götzendiener. Also, wenn das Wichtigste die finanzielle Absicherung ist oder möglichst viel Geld zu verdienen oder auch viel Geld auszugeben, sprich Konsum, dann nennt Jesus dieses Geld nicht mehr Geld, sondern er bezeichnet es als Mammon, als eine Art Gott. Er gibt diesem Gott sogar einen Namen. Und er sagt ein paar Kapiteln später, im Lukas 16, Vers 13, niemand kann zwei Herren dienen. Und interessant, hier haben wir genau wieder dieses Beispiel von den letzten Wochen. Ja? Wir haben in den letzten Wochen gesehen, da gibt es einen Thron in meinem Leben. Und irgendjemand sitzt auf dem Thron und der ist Herr. Und Jesus sagt, wenn auf diesem Thron Mammon sitzt, dann ist es ein Herr. Und wenn du Christ bist und du sagst, Jesus ist mein Herr, und aber eigentlich ist es auch Mammon dein Herr, dann sagt Jesus, das funktioniert nicht. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, sprich vom Thron runterschubsen und den anderen lieben, rauf, ja, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon als Geld, da hat sogar schon mal ein Karl Marx gesagt, ich zitiere mal, habe noch nie den Typ zitiert in der Predigt, aber ich zitiere ihn jetzt einfach mal, die Universalität seiner Eigenschaft, ja, er spricht hier von Geld, die Universalität seiner Eigenschaft ist die Allmacht seines Wesens. Es gilt daher als allmächtiges Wesen. Ja, und das stimmt, da hat er völlig recht. Was nichts anderes bedeutet, wenn deine Abhängigkeit, sage ich mal so ganz plump, deine Abhängigkeit zu Mammon ist, zu Geld, zu Besitz, dann kannst du nicht abhängig sein von Gott. Und dann kannst du letztendlich auch nicht seine Wege gehen und du kannst letztendlich auch nicht in seine Berufung reingehen. Das ist das, was Jesus sagt. Ja, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In Römer 12, 1 und 2 gibt es wahrscheinlich die intensivste Beschreibung eines Lebens, was in der Berufung Gottes steht. Da heißt es, Gottes Wege für uns sind gut, wohlgefällig und vollkommen. Da will Gott uns reinführen. Und es ist wichtig für Gott, weil du ihm wichtig bist. Es ist wichtig für Gott, dass du in deine Berufung hineinfindest. Und er möchte, dass nichts dieser Berufung im Weg steht. Wir haben die letzten zwei Male davon gesprochen, dass Menschen deiner Berufung im Weg stehen können. Und dass du da handeln musst, das ist ganz wichtig. Wenn Menschen dich ausbremsen, und wir sind so weit gegangen, auch für uns Christen, selbst in der Gemeinde kann das passieren. Ja? Und diese Dinge muss man konfrontieren. Aber genauso ist das ein Problem, und dieses Thema haben wir heute, wenn es Geld ist, wenn es Besitz ist, wenn es meine Identität ist, die ich in diesem Ganzen hier drin habe. Und hier nennt Jesus da dieses Beispiel von diesem Menschen. Hier ist ein Mensch, von dem heißt es, er war sehr fleißig, er hat geschafft, er hat viel Erfolg gehabt, er hat so viel Erfolg gehabt, dass die Lager, die er gehabt hat, nicht mehr ausgereicht haben für seine Ernte. Damals wurde Reichtum sehr häufig definiert über Tiere, die man hatte, über Korn, über Früchte, was man geerntet hat. Ja? Also was macht er? Er baut größere Hallen und Lager und tut seine Ware dort bunkern. Zuerst mal, was will diese Geschichte nicht sagen? Ganz wichtig. Und ich glaube, hier wird oft ein Fehler gemacht. Hier ist man oft zu schnell in der Anwendung und spricht von diesem reichen Kornbauer, was das für ein schlimmer Mensch war. Frage, ist Fleiß Sünde? Nein. Ist Erfolg Sünde? Nein. Und genau das sehen wir hier bei diesem Mann. Er war fleißig, er hat viel gearbeitet und er war erfolgreich. Und als Folge davon baut er halt seine Scheunen größer. Und ich will euch sogar sagen, es gibt Beispiele in der Bibel, wo Gott das total segnet und für gut heißt. Mir ist zum Beispiel Isaak eingefallen. Isaak, von ihm heißt es im 1. Mose 26, Vers 12, Isaak säte in dem Land und erntete in jenem Jahr hundertfältig. Also er hat hundertfältigen Erfolg gehabt. Und das missfiel dem Herrn sehr. Nein, das steht da nicht, sondern denn der Herr segnete ihn. Ja, steht da. Deshalb hat er Erfolg. Der Herr segnete ihn. Und dann heißt es weiter, und er wurde ein reicher Mann und er nahm immer mehr zu, also nicht an Kilos, sondern an Besitz, ja, bis dass er sehr reich war. Und Gott sieht das als gut an. Das ist klasse. Das ist eine gute Sache. Und dann haben wir eine andere Geschichte von Josef. Ihr kennt all diese Geschichte. Josef in Ägypten. Er bekommt von Gott sogar einen Auftrag, 7 Jahre lang zu sammeln, Scheunen zu bauen, Lager zu bauen, Korn zu sammeln und alles Mögliche einzusammeln, um die Ägypter und die Israeliten zu retten. War das Sünde? Nein, es war ein hoheitlicher Auftrag von Gott. Also, halten wir fest, diese Geschichte will nicht sagen, dass wir nicht fleißig sein sollen, dass wir nicht lernen sollen, dass wir keinen Erfolg haben dürfen, dass wir nicht sparen dürfen, nicht investieren dürfen oder vorsorgen sollten. Das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, wenn du mitten im Leben drin stehst, für deinen Partner, für deine Familie sorgst oder sorgen musst, dass du das auch tust. Das ist ganz wichtig. Besorgt sein um deinen Job, besorgt sein um die Familie, besorgt sein um Ein- und Auskommen und auch für eine gewisse Absicherung. All das will der Text nicht sagen. Versteht ihr? Sondern im 1. Timotheus 5, Vers 8 heißt es, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Das steht da. Passen wir auf, dass wir das Wort Gottes nicht falsch auslegen, ja? Und nehmen diese Geschichte und sagen, brauchen wir alles nicht zu machen, wir machen uns keine Sorgen, wir leben einfach drauf los und so weiter. Das ist Fürsorge. Das ist nämlich richtig. Aber wiederum, Jesus erzählt diese Geschichte, aber er hinterfragt, wie am Anfang bei diesem Menschen, hinterfragt das Motiv. Dieser Mensch hier, er sammelt, er baut und tut und er macht. Und jetzt kommt die Begründung für sein Tun und das ist entscheidend. Es heißt im Vers 19, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Und das ist der Knackpunkt. Dieser Typ hier, von dem Jesus hier redet, hat seinen Wert, hat seine Identität und hat seine Sicherheit in seinem Reichtum. Das ist der Knackpunkt. Das ist das Problem. Nicht, dass er Fürsorge treibt, nicht, dass er fleißig ist, nicht, dass er Erfolg hat, sondern dass er seine Identität in diesen Dingen hat. Und das ist ein Riesenproblem. Das gibt ihm Sicherheit, und das lässt ihn ruhen. Er sagt zu seiner Seele, Seele, schau, du hast alles, was du brauchst zum Leben. Und jetzt sei glücklich und sei froh. Es gab in den 90ern mal eine ganz interessante Werbung. Von der Sparkasse. Ich habe es ja mit Werbung in letzter Zeit. Ja? Ich sage nur mal Stichwort, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Kennt ihr die? Die habe ich euch auch mal mitgebracht, damit ihr euch die mal anschaut.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, dir?
Blendend!
Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Gut, dass man die Schrift nicht so gut lesen kann. Das Video ist ein bisschen älter, deswegen war die Qualität nicht so berauschend. Aber das sagt doch viel aus. Ja? Wenngleich es wichtig ist, dass wir besorgt sind, dann so dürfen diese Dinge nicht dein Fundament werden. mir geht's blendend. Ja, ich habe schon viele von diesen Typen gesehen. Ich habe gerade auch einen vor meinem inneren Auge, ich sage euch natürlich nicht wen, ja, dem gleicht der bis aufs Haar, ja, der auch immer so drauf ist und der Schulden hat ohne Ende. Mir geht's blendend. Ja, und irgendwann geht das den Bach runter. Wenn du deine Identität in diesen Dingen drin hast, das ist nicht gut. Und die Antwort ist auch nicht gut. Der andere setzt halt eben noch einmal einen oben drauf. Ja? Mir geht es noch mehr blendend. Ich habe noch das und ich habe ja eine Bank, die gibt mir immer das nötige Kleingeld dafür. Ja? Und das bedeutet, hier beginnt das die Arten von Sorgen, vor denen Jesus warnt. Wir werden im Anschluss an diese, werden wir uns den Text übrigens in 2 Wochen erst anschauen. Wir werden nämlich einen Text vorziehen. Nächste Woche ist Pfingsten. Und da werden wir uns natürlich über den Heiligen Geist Gedanken machen. Und da wird ein Text kommen, hier jetzt übernächste Woche werden wir den nehmen, wo es um Sorgen geht. Wo Jesus sagt, ihr sollt nicht sorgen. Besorgt sein, okay, aber nicht sorgen. Dass ihr euch ständig den Kopf macht wegen diesen Dingen. Und ich habe euch jetzt nochmal die Folie mitgebracht, die ich euch vor 2 Wochen, glaube ich, gezeigt habe. Die war im Spiegel gewesen. Mal gucken, ob wir die hinkriegen. Genau. Ihr erinnert euch, ja, die 10 größten Ängste der Deutschen. Platz 1, steigende Lebenshaltungskosten. Platz 2, Naturkatastrophen. Platz 3, Pflegefall im Alter. Kannst du die Folie wieder wegmachen? Und ich finde das so typisch. Platz 1, Platz 2, Platz 3. Platz 1, steigende Lebenshaltungskosten. Das heißt, solange ich, um zu diesen Typ hier zu zitieren, viele Güter habe auf viele Jahre, Ruhe aus, trinke und sei fröhlich, so lange geht's mir gut. Und das ist die Angst Nummer 1, dass das weggeht. Durch die steigenden Lebenshaltungskosten, durch Jobverlust und so weiter und so fort. Das ist die Angst Nummer 1, die wir haben. Und die Angst Nummer 2, die war Naturkatastrophe. Die Angst, plötzlich ist alles weg. Alles, wo ich mein Fundament drauf gesetzt habe, alles weg. Und was ist, wenn noch nicht mal die Versicherung zahlen kann, weil sie vielleicht kein Geld mehr haben oder weil genau das, was du gedacht hast, nicht abgesichert ist. Das passiert ja ab und zu, ja. Und dann Nummer 3, Platz 3, Pflegefall im Alter. Oder mit anderen Worten könnte man auch sagen, Tod. Also du kannst nichts mehr machen, du kannst dich nicht mehr regen. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei unserer Geschichte. Und dann, wenn nichts mehr geht? Jesus fragt diesen Menschen hier, okay, du hast alles, was du meinst zu brauchen. Du bist reich, du bist erfolgreich, du hast eine super Karriere hingelegt und alles stimmt. Aber was kommt dann? Was ist danach? Vers 20, Gott aber sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Darf ich nochmal Volksbibel zitieren? Einmal nochmal. Du Volltrottel, du wirst noch in dieser Nacht den Löffel abgeben und sterben. Was hast du dann noch von der ganzen Kohle? Ja, das ist ja das ist Deutsch, was heute so. Das habe ich jetzt nicht gesagt, ich habe nur was vorgelesen. Ja, aber im Grunde genommen drückt genau das aus. Wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man nur so blöd sein, sein ganzes Leben auf diese Dinge aufzubauen und sich nicht Gedanken zu machen über den Ewigkeitswert, über das, worauf es wirklich ankommt? Die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und auch noch die Frage damit verbunden, es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Ja? Ein Leben, was wirklich lebenswert ist. Mir ist dazu Psalm 90 eingefallen, da heißt es im Vers 9, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich erscheint, hört genau hin, was daran köstlich erscheint, es hat den Schein, ist doch nur vergebliche Mühe. Und die NGÜ übersetzt, es ist doch nur trügerische Sicherheit. Genau hinhören. Das ist trügerische Sicherheit, das ist nicht wirklich Sicherheit. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Badewanne, mein Schaukelpferd und was sonst noch alles, ja? Trügerische Sicherheit. Und dann heißt es hier weiter, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und Jesus sagt im Vers 21 hier zurück in unseren Text, so ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Das ist der Schlüssel von dieser ganzen Geschichte. Schätze sammeln ist okay, das sagt niemand was zu, das ist überhaupt nicht mein Thema. Du darfst keine Schätze sammeln, du darfst nicht sparen, du darfst dieses und jenes nicht. Sondern Jesus sagt, so ist der, der Schätze sammelt, aber nicht reich ist im Blick auf Gott. Die Prioritäten, die Motive sind entscheidend. Das ist der wichtige Punkt. Das ist der springende Punkt. Vor zwei Wochen hatten wir uns das Beispiel von Zachäus angeschaut. Lukas 19, die Geschichte von Zachäus. Er war sozusagen der Obermufti, der Zolleintreiber. Und dessen Leben von Zachäus, haben wir gesehen, wurde von Menschenfurcht bestimmt. In allen Details haben wir uns das angeschaut, ja. Es wurde von Menschenfurcht bestimmt. Aber wie so ein Geflecht da drin, war nicht nur Menschenfurcht sein Problem, sondern auch Habgier. Er hat gesammelt, das war das Problem von allen Zolleintreibern. Habgier. Er hat Leute übers Ohr gehauen, er hat gezockt, er hat alles möglich gemacht, nur um möglichst viel Kohle zur Seite zu schaffen. Und was war das Motiv? Es war nicht echt, sondern es ist eigentlich eine Anwendung. Zachäus ist die Anwendung von diesem Gleichnis, was Jesus hier erzählt. War er glücklich? Nein, er war todunglücklich. Er hatte alles gehabt, er war todunglücklich. Woher ich das weiß? An seiner Handlung. Dieser Mensch demütigt sich, weil er so klein war, ja, stieg er auf diesen Baum da hoch, weil er wollte unbedingt Jesus sehen. Er hat alles dran gesetzt, um Jesus zu sehen, vielleicht sogar um Jesus zu begegnen, weil er innerlich so leer war. Er war stinkreich, aber er war innerlich leer. Und Jesus kommt genau auf ihn zu und sagt, Zachäus, komm runter, heute komme ich zu dir, ich kehre zu dir ein, ja, im doppelten Sinne. Und Zachäus ist glücklich. Und wir haben dann gesehen, die Menschenfurcht, das hat er alles begraben, das war ihm so egal. Ja? Und er ging mit Jesus ins Haus, er gibt ihm sein Leben, er vertraut ihm sein Leben an, nimmt es einfach mehr als Background-Musik, ja? Er vertraut ihm sein Leben an. Und Jesus sagt, jetzt ist Leben hier eingekehrt. Wir können uns freuen daran. Das ist, da kann man drüber jubeln. Das ist das Beste, was es nur gibt, was da passiert ist. Und wisst ihr was? Und Zachäus bleibt nicht einfach da sitzen und sagt, okay, was muss ich jetzt machen? Jetzt mache ich immer meine stille Zeit, jetzt lese ich immer meine Bibel, jetzt werde ich das machen, sondern Zachäus handelt. Was tut Zachäus? Zachäus, da heißt es eben im Lukas 19, Vers 8, Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Was macht er? Er lässt Jesus nicht nur in sein Herz, sondern er lässt Jesus auch in sein Portemonnaie. Ja? Das ist entscheidend. Er lässt Jesus nicht nur in sein Herz, sondern setzt das voll um, weil er merkt, das eine Problem war Menschenfurcht. Das hat er überwunden, indem er Jesus in sein Herz einlädt. Das war das eine. Aber das andere überwindet er mit einer anderen Geschichte. Er überwindet das damit, dass er handelt. Er weiß nämlich, da sitzt was auf meinem Thron, was da nicht hingehört. Er merkt, er will Jesus, dir soll der Thron meines Lebens gehören. Aber er merkt, dieser Thron ist besetzt von Habgier, von Geld, einfach nur Mammon. Und er sagt so, dem machen wir gerade ein Gar aus. Und er sagt, ich gebe die Hälfte von meinem Sitz den Armen. Also die Hälfte ist schon mal weg. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Hier übrigens auch die Antwort auf die Frage, wie viel Prozent muss ich geben von meinem Einkommen? Wie ist denn das mit dem Zehnten? Ja, die schon länger hier in so als Christen unterwegs sind, die kennen das ja mit dem Zehnten. Muss ich wirklich 10% geben? Das ist doch alttestamentlich. Ja, das stimmt, das ist alttestamentlich. Das hätte gereicht, wenn Zachäus nur 10% gegeben hätte. Aber wisst ihr was? Zachäus wusste, hier geht es nicht darum, eine religiöse Pflicht zu erfüllen. Hier geht es darum, zu zeigen, wer der Herr jetzt in meinem Leben ist. Und er gibt die Hälfte von seinem Besitz. Nicht nur die Hälfte von seinem Besitz, er gibt den vierten Teil, er gibt vierfach zurück, wo er Leute bestohlen hat. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Das macht Zachäus als Gehorsamsschritt. Merkt ihr, auch diese Geschichte mit dem Zehnten, mit 10%, das kann zu einem kläglichen religiösen Akt werden, wenn wir es nicht von Herzen tun. Es ist tatsächlich eine Sache, die uns helfen kann. Oh, schade. Es ist tatsächlich eine Sache, die uns helfen kann, ja, dass wir den Zehnten geben. Bei mir war das eine Hilfe. Das sage ich gleich noch was zu. Ein paar Verse später, auch hier im Lukas 12, sagt Jesus Folgendes. Verkauft, was ihr habt, gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Er bringt dieses Thema dieses Schatzes wieder. Und Jesus sagt hier wiederum nicht, wir müssen alle in Armut leben. Ja? Schließ dich irgendwo im Kloster ein und gib deinen ganzen Besitz ab. Das sagt Jesus nicht, sondern Jesus redet wieder von den Verhältnismäßigkeiten. Und das ist interessant. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den falschen Dingen hängen. Übrigens, wenn Jesus hier von den Reichen spricht, wen meint denn Jesus da? Das sind ja immer die anderen. Ja? Wenn wir von Reichen reden, dann reden wir von den Reichen halt, das sind ja nicht wir. Dann geh mal irgendwo in den Slum, ja, in Brasilien oder in Afrika oder wo auch immer und frag die Leute mal, wer für sie reich ist. Wissen die Reichen? Selbst im Verhältnis als Hartz-IV-Empfänger ist man reich im Vergleich zu Leuten, die in irgendwelchen Blechhütten hausen müssen, wenn sie überhaupt eine Blechhütte haben. Das Ding ist, wir müssen sehen, wir sind die Reichen. Und Jesus kommt immer wieder zu diesem Thema des Reichtums und zu zeigen, er sagt hier in diesem Text, hütet euch vor Habgier. Habgier ist eine versteckte Geschichte, eine versteckte Sünde. Man muss so sensibel sein. Ja? Das ist nicht so wie, du sollst nicht Ehe brechen. Da ist es ganz offensichtlich. Aber bei Habgier, das kann sich so ganz leicht, ganz langsam einschleichen. Und das ist eine tragische Sache. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von diesem jungen Mann, der zu Jesus kommt und der ihm erzählt, was er alles tut, dass er alle Gebote gehalten hat. Der war wirklich der Hammer, der Mensch. Der hat alle Gebote gehalten. Und dann heißt es, und Jesus gewann ihn so richtig lieb. Und dann sagt Jesus, aber warte mal, eins fehlt dir noch. Und er sagt, ja, was? Verkaufe, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und dann heißt es, er zog traurig weg. Auch hier wird oft wieder falsch abgeleitet. Ja, wir dürfen kein Reichtum haben, wir dürfen keinen Besitz haben. Darum geht es nicht. Sondern dieser junge Mann hat alles gehalten. Er folgte Gott nach. Er tat alles, was man tun kann. Aber es gab eine versteckte Sünde und das war die Habgier. Es gab einen Thron, auf dem saß nicht Jesus, saß nicht Gott, sondern saß Mammon. Und das erkennt Jesus. Das ist der Punkt. Er war nicht frei von diesen Dingen. Und ich glaube, Gott will hier handeln, bei dem einen oder anderen, vielleicht bei mehreren. Ich habe euch eben gesagt, ich habe gemerkt, das war eine versteckte Sünde in mir drin, die Habgier. Es hat sich in Form von Sparsamkeit und Geiz geäußert. Zwei haben mir dabei geholfen, da rauszukommen. Es war einmal der Heilige Geist und dann meine Frau Sarah, ja. Weil sie diese Dinge erkannt hat und entlarvt hat. Was ich als sparsam bezeichnet hatte, war ein Geiz gewesen. Und Gott hat mich da weitestgehend geheilt. Eine Sache, wie Gott mich geheilt hat, war tatsächlich die Geschichte mit dem Zehnten. Ja? Mit dem Zehnten, klar, ist alttestamentlich und alles. Ja? Aber das war das Minimum, was die Leute gegeben haben. Und ich habe dann angefangen, mal ganz konsequent meinen Zehnten zu geben. Oder wir haben unseren Zehnten gegeben. Das heißt, 10% des Einkommens für Gott. So, dass dir niemand Danke sagen kann. Das ist immer das Beste. Ja, ich habe euch ja mal erzählt, am Anfang haben wir noch den Zehnten immer gezielt Leuten gegeben, ja, die dann gesagt haben, oh, danke, vielen Dank, oh, das ist so gut. Ja, das tut gut. Aber darum geht es nicht. Es soll weg. Es soll weg. Ich möchte es Gott geben. Ich möchte damit was zum Ausdruck bringen. Eine weitere Geschichte war bei mir zum Beispiel, das Thema Großzügigkeit zu lernen. Wisst ihr, wo man das ganz gut lernen kann? Mal ganz banales Beispiel beim Trinkgeld. Beim Trinkgeld. Ich habe euch mal diese Geschichte von Mark Driscoll erzählt, der irgendwann in ein Restaurant gegangen ist und wusste, so Fabiano und Maxle und so, ja. Er wusste, dass da die meisten Gemeindeleute nach dem Gottesdienst hinmarschiert sind, um da was zu essen. Und dann ist er irgendwann hingegangen zu dem Chef Kellner und hat gesagt, ja, ich bin der Pastor von der in der Gemeinde, wo immer so viele Leute zum Mittagessen kommen. Geben meine Leute genug Trinkgeld? Sagt, boah, kann man nicht gerade zahlen, die sind ziemlich geizig. Ja. Sagt er, okay, und hat ihm $100 dahingelegt, sagte, so, ich hoffe, das reicht fürs Erste, ich werde an der nächsten Predigt was zu sagen zu dem Thema. Du kannst jetzt darüber denken, was du willst, aber es ist das Thema Großzügigkeit. Das Thema Großzügigkeit, ich komme jetzt am Ende des Gottesdienstes noch darauf. Es sind manchmal kleine Dinge. Mir geht es nicht um Verschwendung. Bitte versteht das nicht falsch. Es geht nicht um Verschwendung. Es geht darum, dass wir uns lösen können von dieser Klammer, Umklammerung, die oft dieser Mammon dieses Geld hat. Und Jesus hilft uns tatsächlich, Gott hilft uns tatsächlich, indem wir mal anfangen, einen Teil von diesem Mammon Gott zu geben. Gott, dir gehört sowieso alles und dir soll's geben zu deiner Ehre. Wir sollen nicht reich sein und dumm, ja, sondern wir sollen reich sein und weise im Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Die Lösung, nochmal Vers 15. Vers 15 heißt es, pass auf und hütet euch vor Reichtum. Und Jesus sagt am Ende zu Zachäus, im Lukas 19, Vers 9 steht, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und da ist was freigesetzt worden in Zachäus. Und ich behaupte, hätte Zachäus nur den einen Schritt getan und hätte Jesus sein Leben gegeben, hätte seine Kohle behalten, er wäre nicht richtig frei geworden. Aber genau das hat den Durchbruch gegeben. Ja? Ich spreche nur zu dir, zu denjenigen, wo die merken, dieses Thema ist ein Thema, was mich noch gefangen hält. Ich spreche nicht pauschal, ihr versteht das, es geht um die Motive. Es geht um die Motive. Wer sitzt auf deinem Thron? Vers 21, so ist, der für sich Schätze sammelt und ist nicht reich im Blick auf Gott. Und ich zitiere euch mal was aus einem wunderbaren Buch, das habe ich euch schon öfters zitiert. Da kann man sogar mit Spiegeln her, mit dem Buch. Ja. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ein Hammerbuch, was zum Thema Menschenfurcht spricht, zum Thema Sexualität, Pornografie, zum Thema Religion und zum Thema Geld. Das sind so ein paar Schlüsselthemen, die in diesem Buch drin sind. Ja? Und Tim Keller sagt in diesem Buch Folgendes. Man kann den Götzen, ich sag mal, seines Menschen, seines Dinge oder seines Geld, nicht einfach per Willensentschluss vom Thron stoßen, sagt er. Er muss durch etwas anderes ersetzt werden. Wenn der eine, der auf seinen Reichtum verzichtete, um uns reich zu machen, den zentralen Platz in unserem Leben einnimmt, dann kann sich dort kein Götze mehr einnisten. Und er zitiert hier 2. Korinther 8, Vers 9, und das möchte ich euch noch weitergeben. 2. Korinther 8, Vers 9, da steht, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass der, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Merkt ihr, hier kommen wir zu dem Thema Verschwendung und Großzügigkeit. Er hat sein Leben verschwendet für uns. Er hat sein Leben hingegeben, großzügig. Er hat alles abgegeben, um uns Leben zu geben. Den Erfolg, den du hast, hast du letztendlich nicht dir selbst zu verdanken, sondern Gott. Und Gott möchte uns ermutigen, dass wir ihn auf den Thron setzen. Es geht auch bei dem Thema der Zehnte. Es geht nicht darum, um irgendwie Geld in die Kasse spülen zu lassen, sondern es geht darum, dass wir die Besitzansprüche regeln. Es geht bei dem Thema Großzügigkeit nicht um Verschwendung, sondern es geht darum, dass wir ganz klar machen, wer der Herr in deinem Leben ist. Dass du sagst, Mammon, Kohle, dir gehört nicht die Herrschaft in meinem Leben. Man kann den Götzen nicht einfach per Willensentschluss vom Thron stoßen. Ist das nicht interessant, dass Tim Keller genau das gleiche Bild nimmt vom Thron? Wir haben wieder das mit dem Thron, das Beispiel, was ich euch vor 2 Wochen gegeben habe, dieser Thron im Leben. Und da muss was entthront werden, da muss was runter vom Thron. Er muss durch etwas anderes ersetzt werden. Wenn der eine, der auf sein Reichtum verzichtete, um uns reich zu machen, den zentralen Platz in unserem Herzen einnimmt, dann kann sich dort kein Götze mehr einrichten. Das ist Gottes Wunsch für unser Leben. Und Paulus macht im Anschluss an diesen Satz noch eine Aussage. Im Vers 11 heißt es im 2. Korinther 8, bringt, und jetzt wird es konkret, bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Hier wird es konkret. Paulus sagt hier genau das Problem, was wir häufig haben. Die Bereitwilligkeit ist da, aber das Umsetzen, da fehlt's. Wie oft bist du an den Punkt gekommen zu sagen, jawohl, Gott hat zu mir gesprochen, ich will das umsetzen und bist nicht dahin gekommen. Was das auch immer konkret bedeutet für dich. Ich spreche jetzt gerade im Umgang mit Besitz, mit Geld und diesen ganzen Dingen. Dass wir dem die Position geben, dem es auch bestimmt ist. Ja? Geld ist ein Zahlungsmittel. Geld wird dazu benutzt, damit wir Gutes tun. Geld wird dazu benutzt, um etwas zu bewegen. Aber Geld darf kein Götze sein. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Das heißt, führt es durch. Sprecht mal in euren Hauskreisen direkt mal konkret über diese Geschichte. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen peinlich, aber bringt das doch einfach mal raus. Wo ist es manchmal nur bis zur Bereitwilligkeit gegangen, aber nicht zur Durchführung? Und dazu möchte Paulus die Gemeinde ermutigen und dazu möchte er uns ermutigen, dass wir durchführen. Und ich bin total, lass mich das am Ende sagen, ich bin total geblättet, jeden Monat zu sehen, wie Gott auch diese Gemeinde versorgt. Manchmal fragen Leute, ja, wie wird denn die Gemeinde getragen? Kriegt ihr auch Geld vom Staat? Sag ich, nein, es kommt alles durch freiwillige Spenden rein. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir keinen Klingelbeutel durch die Reihen gehen lassen? Ich bin bis heute geschockt, dass Gott uns so versorgt. Durch euch, durch Menschen. Ich weiß übrigens nicht, wer wie viel gibt. Ja? Ich darf die Bücher nicht sehen. Die werden von mir immer streng geheim gehalten, damit ich euch alle schön gleichmäßig behandle. Ja? Aber es ist eine starke Ermutigung. Hier sitzen Menschen, die tun das Monat für Monat und Gott segnet dich. Lass mich dir das auch zusprechen. Das ist ein Punkt, wie du sagst, wem die Herrschaft auf deinem Thron gehört. Und das ist so wichtig. Lasst euch weiterhin von Gott gebrauchen. Wir wollen jetzt noch aufstehen und zusammen beten. Herr, ich muss eingestehen, gerade bei diesem Thema, auch heute noch, immer wieder, Herr, da kommen Dinge, da kommen Impulse, da lese ich was Gutes, da höre ich was, da redest du durch deinen Heiligen Geist, du sprichst durch meine Frau zu mir und ich merke immer wieder auch, wie gerade bei diesem Thema Habgier, wo ich merke, dass ich diesem Geld und Besitz und all diesen Dingen oft eine falsche Position gebe. Ich möchte hier stellvertretend auch für uns als Gemeinde, auch für mich wieder neu Buße tun. Herr, du sagst sogar in deinem Wort, es ist schwerer für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr. Herr, auch wenn wir diese Stelle in der ganzen Weise nicht erfassen können, so wird uns doch deutlich, wie schwer das oft für uns ist. Du hast uns gesegnet mit Reichtum, mit Schätzen. Du hast uns gesegnet mit so vielen Gaben, Herr. Und ich möchte danken dafür. Aber Herr, wir möchten wieder die Positionen klarstellen, was die richtige Position auch einnehmen soll in meinem Leben, in unserem Leben. Und vielleicht bist du jetzt heute Morgen hier und Jesus muss einfach grundsätzlich mal den Thron in deinem Leben bekommen. Du hast einfach dein Leben bisher ganz für dich gelebt, ohne Jesus. Ich möchte dich einladen, lade du Jesus ein, wie Zachäus. Ja, Jesus ist gerade am Weg zu dir, der Heilige Geist klopft an deine Türe. Ich möchte dich überführen, vielleicht hat er es jetzt gerade gemacht. Und vielleicht sprichst du dieses Gebet jetzt einfach nach, was ich kurz bete. Herr Jesus Christus, du klopfst an meine Türe. Ich möchte bekennen, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Mein Leben selbst in die Hand genommen habe. Und ich möchte dich jetzt einladen, komm in mein Leben. Räum du auf. Ich möchte meinen Thron aufgeben. Der Thron, auf dem Menschen sitzen, auf dem Geld sitzt und sehr häufig auch ich selbst. Du siehst meine Abhängigkeit, du siehst all die Dinge, die mich belasten. Komm du in mein Leben, vergib meine Sünde. Gott, und die eigentliche Sünde ist, dass ich andere Dinge bisher als wichtiger angesehen habe als du. Du sollst jetzt der Herr in meinem Leben sein. Und ich möchte nicht nur Bereitwilligkeit zeigen, sondern handeln. Und ich möchte dich nun möchte ich einfach auch uns alle, die wir hier sind, einfach ermutigen, dass wir nicht don't be a maybe, ja, dass wir umsetzen. Setz das um. Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist jetzt irgendwas zeigt, einen ganz konkreten Schritt zeigt zu tun, dann tu das. Tausch dich vielleicht dann auch mit deinem Partner aus oder mit einem Freund oder in deinem Hauskreis oder wo auch immer und bitte die Leute, dass sie dir helfen dabei, diese Dinge umzusetzen. Für manche ist es tatsächlich so, einfach zu sagen, und ab jetzt gebe ich meinen Zehnten. Für einen anderen ist das vielleicht nur, ab jetzt werde ich Trinkgeld geben. Ja? Das hört sich vielleicht banal an, aber vielleicht ist das der Punkt, wo du über die Schwelle springen musst. Ich möchte diesem Mammon die richtige Position einräumen, die es hat. Nämlich, das sind Zahlungsmittel und nicht mehr. Und Gott, komm du in unser Leben. Sei du der Herr. Du sollst auf dem Thron sitzen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Begegne du uns. Lass uns noch mit zwei Liedern das zum Ausdruck bringen, dass wir Jesus in der Mitte unseres Lebens haben.